Herzlich willkommen zu Pilgerplausch, deinem Podcast mit Pilger Real Talk, handfesten Tipps und inspirierenden Persönlichkeiten. Ich bin Denise und als leidenschaftliche Pilgerin, Pilgerbegleiterin und Coach zeige ich dir, wie das Pilgern dich nachhaltig verändern kann. Wenn du ready bist, dann lass uns losgehen. Hallo Sunshine, willkommen zu einer neuen Folge bei Pilgerplausch. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Denn heute gibt es ein Thema, das uns alle betrifft. Finanzielle Selbstbestimmung. Seien wir mal ehrlich, viele Reiseträume, wie zum Beispiel ein Pilgerabenteuer, die scheitern doch nicht an der Lust daran, reisen zu gehen, sondern eher am Budget. Mit dieser Folge werden Laura Dabber und ich dir zeigen, dass das nicht so sein muss. Laura ist nämlich Unternehmerin und Finanzcoach, die Frauen dabei unterstützt, ihre Finanzen selbstbestimmt zu gestalten. Wir reden also über Themen wie finanzielle Freiheit, kluge Budgetplanung und warum Geld nicht das Problem, sondern das Werkzeug für deine Träume ist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass mir gerne eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform da. Das hilft mir unglaublich weiter. Und wenn du das Gefühl hast, dass du immer und immer wieder an den gleichen Fragen hängen bleibst und endlich ins Handeln kommen möchtest, dann hör unbedingt rein. Und falls du dir dabei dann auch Unterstützung wünschst, dann hilft dir mein Coaching dabei, deine Blockaden zu lösen und endlich die Freiheit zu erschaffen, nach der du dich sehnst. Buch dir dafür einfach ein unverbindliches und kostenloses Kennenlerngespräch mit mir. Mehr dazu findest du in den Shownotes. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser inspirierenden Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Pilgerplausch. Ich freue mich sehr, heute die liebe Laura Dabber. Laura, ich weiß gar nicht, ob man deinen Namen so richtig ausspricht, aber du...
Vollkommen richtig. Hallo.
Perfekt, weil wir uns natürlich immer nur duzen.
Ja.
Passt auch zum Pilgern, weil wir ja beim Pilgern auch immer beim Du sind. Laura, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute interviewen darf.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Sehr gerne. Und ja, vielleicht werdet ihr im weiteren Verlauf euch denken, was hat Laura mit Pilgern zu tun? Laura ist nämlich Finanzberaterin für Unternehmen, für Selbstständige und fokussiert für Frauen. Aber ich würde sagen, Laura, stell dich vielleicht selber am besten nochmal vor.
Ja, gerne. Ich bin Laura Dabber, bin bald 35 Jahre alt. Bald klopft es an und bin seit ungefähr 7 Jahren Finanzberaterin, habe das Thema schon, also das Thema Finanzen hat mich mein Leben lang begleitet. Ich fand das immer sehr wichtig, weil es einfach nicht richtig aufgearbeitet wurde in meinem Leben, beziehungsweise ich hatte das Gefühl, ich habe das nicht richtig im Griff. Und ich komme von einer alleinerziehenden Mutter, die tatsächlich auch mit dem Thema Finanzen immer zu strugglen hatte, weil du das einfach mit einem Kind alleine einfach immer hast. Und ich glaube, deswegen war das für mich auch immer ein Thema und auch vor allem Frauen und Finanzen war für mich immer ein Thema. Und dadurch hat es mich einfach schon instinktiv in die Branche gezogen. Und je mehr ich in die Beratungsthematik auch reingegangen bin, desto mehr habe ich auch an lebhaften Beispielen entdecken können, wie wichtig diese Thematik jedoch ist. Also Frauen und Finanzen. Und genau, und deswegen habe ich mich dann auch immer mehr darauf spezialisiert oder halt einfach mich auch darauf fokussiert, Frauen im Bereich Finanzen auch zu helfen, auch viel Aufklärung zu betreiben. Ich glaube, Finanzen ist einfach ein Bereich, der sehr männerdominiert ist, nicht nur arbeitstechnisch, sondern auch tatsächlich anwendungstechnisch. Man lässt den Bereich oft gern Männern, überlässt ihn oft den Männern und sagt einfach, der macht das schon. Ja, und ich habe dann halt einfach auch sehr oft dieses Erlebnis gehabt, dass man dann oftmals bei einer Scheidung oder einer Trennung einfach dasteht und merkt, dadurch, dass ich es weggegeben habe oder überlassen habe, jemand anderem, stehe ich da und habe einfach keine Ahnung. Und es ist doch aber ein sehr wichtiger Teil meines Lebens oder eines jeden Lebens. Und deswegen habe ich mich dann immer mehr damit auseinandergesetzt, sozusagen.
Total, total spannend auch die Geschichte, kannte ich jetzt selbst noch nicht, aber wie magst du uns mal so mitnehmen in vielleicht auch die Zeit, wo du sagst, dass deine Mama alleinerziehend war? Gab es da vielleicht für dich auch so einen Schlüsselmoment oder irgendeine bestimmte Erfahrung, wo du gesagt hast, so will ich nie, dass es bei mir mal wird?
Ja, also man muss wissen, ich bin mit meiner Mama, als ich 7 war, nach Deutschland gezogen. Ich komme ja ursprünglich aus Rumänien. Und meine Mama war schon immer eine krasse Powerfrau. Also wirklich, ich habe meine Mutter nie als weinerlich erlebt oder als jemand, der viel Kontrolle auch abgibt im Sinne von über ihr Leben und über ihr Tun. Und meine Mutter hat hier in Deutschland wieder geheiratet und hat aber ganz normal gearbeitet. Also hat wirklich. Meine Mutter hat nie, war nie irgendwie auf Unterstützung vom Staat aus. Und da, das fand ich immer in Betracht auch der heutigen Zeit sehr tough von ihr. Also als Kind verstehst du die Sachen oft ja nicht. Und als Erwachsene arbeitest du sie dann mal auf und dann merkst du, was die Frau eigentlich alles geleistet hat. So im Nachhinein dachte ich mir irgendwann mal, um Gottes Willen, wie hat sie das denn alles geschafft? Und ja, tatsächlich war das Geld bei uns immer sehr knapp. Meine Mutter ist Krankenschwester und bis das auch anerkannt wurde, was sie an Ausbildungen gemacht hat in Rumänien, musste sie halt als Assistentin eingestellt werden, dementsprechend viel weniger verdient. Mein erster Stiefvater hat auch dann zusätzlich noch meine Ausbildung gemacht und dann war das Geld sehr knapp. Meine Mutter hat, ich glaube, echt eine Zeit lang auch 2 oder 3 Nebenjobs gehabt. Also es war schon immer viel. Ich habe sie nicht viel gesehen. Irgendwann haben sie sich dann getrennt und das war so dieser erste Aha-Moment für mich. Als ich zum ersten Mal meine Mutter so in Panik gesehen habe, weil sie sich tatsächlich mit dem deutschen Finanzsystem nie auseinandergesetzt hatte. Sie war so sehr damit beschäftigt zu arbeiten, halt Mutter zu sein, dass sie das halt nicht gemerkt hat. Und bei einer Scheidung gehen halt die Schulden auf beide über. Und das war auch so ein Aha-Moment. Und dann saßen wir beide plötzlich da und sie hat mir dann im Nachhinein diese Geschichte nur erzählt, dass sie in die Bank rein ist, total verzweifelt und nicht wusste, wie ein Konto funktioniert. Also das sind wirklich schon so Grenzerfahrungen, würde ich glaube ich sagen, auch für eine Frau, auch für eine ausländische Frau in einem anderen Land, in einem fremden Land, die plötzlich auf sich allein gestellt ist mit einem Kind. Und das waren ein paar harte Jahre für uns. Also das weiß ich noch, dass ich da mich auch sehr, also mir war sehr bewusst, dass ich da mithelfen muss jetzt. Nicht im Sinne von, ich darf nichts mehr essen oder so, aber ich habe halt viel im Haushalt mitgeholfen. Ich habe früh kochen gelernt, damit meine Mama aus, also einfach auch ein bisschen Entspannung hat. Sie hat sehr viel Nachtdienst gearbeitet. Und ich habe auch sehr früh selber angefangen zu arbeiten. Die erste Möglichkeit, die ich hatte mit 13, habe ich ergriffen und habe gesagt, okay, das war auch für mich aber ein Bedürfnis, zu sagen, ich kann selber das steuern. Und ich hatte ganz früh so auch das Gefühl, Geld lässt sich sehr gut steuern, wenn man es denn kann.
Ja, okay, spannend. Das heißt, wie alt warst du da?
13 oder, ne, also als das mit meiner Mutter war, war ich in der 4. Klasse. Ich glaube, da war ich, wie alt ist man da? 10 oder 11? Und dann mit 13 hatte ich den ersten Job. Da, glaube ich, darf man ja auch gesetzlich gesehen Zeitungen austragen. Und das war das Erste, was ich gemacht habe. Also, das war wirklich, ich habe einige Jobs gemacht, aber das war nach wie vor der Höllenjob schlecht. Ich habe vor jedem Respekt, der das macht.
Ja, super spannend auf jeden Fall auch, dass du gesagt hast, Geld ist steuerbar, dass dir das von vornherein so bewusst geworden ist. Kannst du sagen, wie du es ja für dich irgendwie, also wie du das rausgefunden hast, Geld ist steuerbar, weil das ist natürlich auch was, so aus deiner Erzählung heraus, wie ich es jetzt höre, dass es bei deiner Mama scheinbar nicht ihr bewusst war, also was du selber für dich irgendwie entdeckt hast.
Ja, tatsächlich. Also ich habe, meine Mutter hat mir ganz früh gesagt, und das fand ich auch, also ich muss ehrlich sagen, ich habe so viel Respekt vor ihrem Bauchgefühl, das sie damals hat und dem sie auch vertraut hat in der Erziehung auch mir gegenüber. Weil wenn du als Kind, als Jugendliche, ne, du bist in der Pubertät, die ganzen Mädels um dich herum, das war damals ganz modern, diese Miss 60s Jeans. Ich weiß nicht,
Klar,
ob irgendwen was
natürlich.
aber die waren so schweineteuer und das war letztendlich auch jetzt keine krasse Qualität oder so. Da war halt einfach dieses Logo drauf, aber bei uns hatte das halt jeder. Und meine Mutter hat ja halt ganz früh zu mir gesagt, hey, wenn du mehr willst, wie ich dir bieten kann, dann musst du dafür sorgen, dass du es dir selber besorgst. Also sie hat mir ganz klar signalisiert, wenn du mehr willst, such es dir, hol es dir, mach was dafür. was mir im Nachhinein wirklich, wirklich viele Perspektiven im Leben geöffnet hat, wo ich auch jetzt weiß, diese Macherin in mir ist da geboren worden, glaube ich auch. So, dass meine Mutter mir das A immer vorgelebt hat, und B halt auch gesagt hat, jetzt musst du halt ran. Wenn du mehr willst, mach das. Das fand ich gut. Und naja, letztendlich verdient man ja mit Zeitungen das Tragen nicht die Welt. Und ich wollte aber trotzdem diese Miss 60s Jeans. Und meine Mutter hat, ich habe da ewig an ihr rumgenörgelt und auch ihr vermutlich, auch ich weiß, tut mir bis heute noch leid, dass ich ihr da wahrscheinlich endlos das schlechte Gewissen auch gemacht habe. Was du als Kind nicht wahrnimmst, aber so im Nachhinein merkst du das dann schon. Und dann hat sie irgendwann gesagt, okay, pass auf, ich habe gespart, ich gebe dir jetzt diese, ich weiß gar nicht mehr, ob das Mark waren oder nicht, oder Euro schon, auf jeden Fall, ich gebe dir die jetzt, 100 Mark, 100 Euro, und damit gehst du dir jetzt diese Jeans kaufen, damit ich meine Ruhe habe. Und dann bin ich mit Freundinnen tatsächlich nach Rosenheim damals gefahren, um mir diese Jeans zu holen, und ich habe die anprobiert, und ich hatte dieses Geld in der Hand. Und ich wusste, wie viel das bedeutet. Ich wusste, was für eine emotionale Bedeutung hinter diesem Geld auch steckt für meine Mutter und auch für mich. Und dann habe ich diese Jeans anprobiert und ich war in diesem Laden und diese Leute waren auch so verschnöselt irgendwie auch. Also ich hatte so gar keine guten Vibes in dem Laden, weil das war ja Miss 60 und oh Gott, was nicht alles, wie toll und so, ne? So, und ich war halt kein Markenkind. Und ich dachte mir, jetzt gibst du dieses gesamte Geld und du nimmst eine Jeans nur mit. So. Und das war so dieser Tausch, der mir so ein bisschen dämlich vorkam in dem Moment. Und dann bin ich einfach zwei Läden weiter. Ich habe noch so ein bisschen geguckt und dann habe ich einfach in einem anderen Laden eine identische Jeans gefunden. Gleiche Farbe, gleiches Muster, gleicher Schnitt. Einfach nur mit dem Logo nicht drauf. Und die hat halt 30 Mark oder Euro gekostet. Und da habe ich mir gedacht, okay, also du bist echt dumm, wenn du das jetzt ausgibst für diese Jeans. Der Wert ist nicht da. Und dann bin ich zurückgekommen. Ich glaube, meine Mutter hat das nicht, also ich glaube nicht, dass sie es erwartet hat in dem Moment, aber da hat sie zum ersten Mal verstanden, okay, das Kind checkt es. Und da war für mich auch so, ich habe zum ersten Mal verstanden, was tut man alles für Geld? Also man erarbeitet sich das. Und was hat es für einen Wert für mich? Und wo will ich es auch reinstecken? Das war so der erste Moment. Und dann habe ich auch im Studium hatte ich nie Geld, weil ich natürlich auch, klar, ne, so du kannst jetzt nicht Vollzeit arbeiten. Ich habe ein bisschen BAföG bekommen, aber trotzdem war jetzt nie das große Geld da. Und ich war im Master, habe ich als Werkstudentin gearbeitet und habe richtig gut verdient. Teilweise echt mehr wie meine Mutter, was mich schockiert hat so ein bisschen. Und dann dachte ich mir, boah, super, jetzt hast du Geld, jetzt kannst du voll wieder mitmachen. Und ich hatte am Ende genauso wenig wie davor auch. Also ich konnte tatsächlich dann, ich habe dann gemerkt, ich kann mit dem Geld nicht umgehen. Und das war so ein zweiter Aha-Moment, der kam relativ spät, aber der kam dann und da habe ich mir gedacht, boah, also das kommt rein in einer Hülle und Fülle für mich damals und ich gebe das auch so aus. Und ich habe auch gar nicht gewusst, wofür, ehrlich gesagt.
Ja,
Und so ein Aha-Moment haben viele Kunden bei mir, wenn sie kommen und sagen, ich habe kein Geld, da ist kein Geld da und dann gucken Glanz an und dann merken sie eigentlich, was los ist.
Ich kann das voll gut nachvollziehen, weil ich damals auch nach dem Studium der erste Job und es war zwar auch jetzt nicht super viel Geld, aber es wurde immer ausgegeben, weil sich das endlich mal richtig angefühlt hat, weil bei mir war es halt noch ein bisschen längerer Weg, weil ich nämlich eine Ausbildung gemacht hatte und dann nochmal ein Auslandsjahr in Australien gemacht habe und dann nochmal das Studium. Das heißt, da war, also ich war echt erst so Ende 20, als so das Geld
Ja.
mal wirklich gekommen ist. Und es hat sich da, also das musste gefühlt ausgegeben werden. Und deswegen finde ich das auch so spannend, dass wir uns heute auch zum Thema Finanzen, aber natürlich dann auch ein bisschen die Mischung, auch wenn du jetzt keine Pilgerin bist, haben wir vielleicht noch gar nicht erzählt, unterhalten, weil bei mir dann ja mit 30 das Pilgern kam und das halt nochmal einen großen Umschwung gebracht hat. Und du hast es jetzt gesagt, auch mit dem, dass viele auch dann erstmal so diesen Aha-Moment haben bei dir, die Kunden. Was würdest du so sagen? Was ist vielleicht ein Glaubenssatz, also eine Überzeugung, die man ja dann auch irgendwann im Leben durch eine bestimmte, ja, durch eine bestimmte Situation bekommt oder durch Verhaltensweisen von anderen Menschen, die einem vorgelebt werden, die sehr eng sind, wie zum Beispiel den Eltern oder vielleicht auch Lehrer oder sonst wem, die du in deinem Leben hattest über Finanzen, die dir aber, also die du dann erkannt hast und für dich dann vielleicht auch gewendet hast?
Ja, tatsächlich, ein sehr großer Glaubenssatz ist, Der hängt aber auch mit der Art und Weise, wie wir auch beeinflusst werden, von der Gesellschaft. Also, was bei uns ja sehr groß geschrieben wird, ist ja Konsum. Das nehmen wir gar nicht wahr, in welcher Art und Weise wir auf Konsum getrimmt werden. Das ist etwas, das ich über meinen Beruf halt schon sehr erkenne, weil plötzlich in der Finanzaufteilung Konsumpunkte zu Fixkosten werden, weil man mit ihnen was verbindet, was tatsächlich einfach nur konstruiert ist. Ja, ich sage jetzt zum Beispiel mal dieses Selbstliebe-Thema, das ganz groß geschrieben wird. Wir nehmen ja wirklich psychologische Themen, die wirklich wahnsinnig wichtig sind für die Entwicklung und die Heilung eines jeden Menschen und machen daraus Konsumthemen, ohne dass wir es merken. Ja, also zum Beispiel, Selbstliebe bedeutet, ich gehe mal und lass mir die Nägel machen oder ich gehe zum Friseur, ich gehe zur Kosmetikerin, ich lasse mich massieren. Also nicht falsch verstehen, ich mache diese Sachen auch super gerne, ja, und ich liebe es, mich pampern zu lassen und so weiter, aber ich verkaufe mir das nicht als Selbstliebe. Und ich verkaufe mir das nicht als Notwendigkeit, damit es meinem Herzen oder meiner Seele gut geht. Und dadurch wird das Ding auch kein Muss in meiner Finanzplanung, sondern ich verkaufe mir das als ein Extra oder für mich ist es definiert als ein Extra, das ich mir gönne für meine harte Arbeit oder einfach weil ich will, weil ich mein Leben so definiert habe. Und dadurch normalisiert sich zwar das Thema für mich anders, aber es wird nicht dieses, es wird keine Abhängigkeit geschaffen. Und das, was oft bei uns passiert, ist, dass Konsumpunkte zur Abhängigkeit werden, weil wir eben diese verkauft bekommen über so ein Thema wie Selbstliebe.
Ganz, ganz spannend. Da muss ich mal kurz dir eine Geschichte erzählen, die kennst du von mir auch noch nicht. Ich bin ja damals zum Pilgern gekommen, weil einmal die Beziehung mit meinem langjährigen Freund zu Ende gegangen ist und eine Woche später die betriebsbedingte Kündigung kam.
Oh
Und ich
je.
war auf einmal arbeitslos. Und es hat sich echt scheiße angefühlt, weil ich natürlich, wie du es auch gesagt hast, die Frauen sind meistens so mit den Finanzen gar nicht vertraut. War so, ja, so ein bisschen so. Es war jetzt auch nicht so, dass mein Ex-Freund damit vertraut war. Aber wir haben es auch damals an so eine Finanzberaterin abgegeben. Und ich habe ja dann ein paar, also ein Jahr später war es dann, glaube ich, mal alles so durchgegangen, dachte mir, krass, was hast du da eigentlich gemacht? Was hast du, also wie viel Geld hast du dieser Finanzberaterin am Ende auch irgendwie in den Rachen geschmissen, ohne das eigentlich zu merken oder dass sie es natürlich auch offen irgendwie kommuniziert hat, weil bei ihr kam immer so, nee, ihr braucht dafür nichts bezahlen. War natürlich auch irgendwie sehr naiv von mir damals, aber ich bin, wie gesagt, arbeitslos dann unterwegs gewesen und ich hatte immer das Gefühl, nicht genügend zu haben. Ich hatte auch keine Rücklagen, die ich mir durch dieses Konsumleben vorher einfach noch also hätte schaffen können. Und ich war stand auf einmal da, gefühlt mit nix. Mein Ex-Freund wollte auch noch einiges an Rückzahlung haben, dadurch, dass ich bei ihm, also quasi er die Miete damals, als ich im Praktikum war, übernommen hatte. Das waren auch, also ist auch echt ein bisschen fies alles gelaufen. Aber am Ende hat mir das Pilgern geholfen, von diesem Konsum wegzukommen. Und wie du es auch gesagt hast, mit Selbstliebe, zur Selbstliebe zu finden, aber eben genau das Gegenteil draus zu machen. Also beispielsweise dieses, ich brauche keine Schminke, um mich irgendwie gut zu fühlen oder solche Geschichten, sondern es ist eigentlich nur cool, wenn du draußen in der Natur bist. Deswegen finde ich das super wertvoll, was du da gerade erzählt hast und kann das sehr gut nachvollziehen.
Ja, tatsächlich ist das auch ein wichtiger Punkt, weil wir leben, also dieses selbstbewusste Leben oder auch ein bewusstes Leben, was ich sehr wichtig finde und auch im Bereich Finanzen, was du jetzt alles schon erwähnt hast, wenn du bewusst mit jemandem eine Kooperation eingehst oder sagst, hey, ich gehe bewusst in die Finanzberatung, dann suche ich mir auch bewusst die Sachen aus. Und bin ich nach 3 Jahren da und denke mir so, Gott, was ist da eigentlich passiert? Das finde ich auch sehr wichtig. Also ich finde, man muss immer wissen, was man da hat und was es tut. Das sage ich immer zu meinen Kunden. Hey, wenn wir was abschließen oder wenn wir was machen, dann weißt du, warum du es hast und was es tut für dich. Und denkst dir nicht jeden Monat, okay, warum wird das von meinem Konto abgebucht? Ne? So, ich verstehe das gar nicht. Und genauso ist es mit Konsum auch. Also es ist tatsächlich sehr wichtig, Konsum nachvollziehen zu können, weil es ist oft emotionaler Konsum, also die meiste Zeit. Und emotionaler Konsum deutet ja auf irgendein Trauma, irgendeine Verletzung hin, die ja jeder hat. Also ich glaube, es ist jetzt auch nichts Verwerfliches, das zu sagen. Das ist in Ordnung. Das sind eigentlich die Lehren, die man zieht, wo man sich weiterentwickelt, wenn man es möchte. Und da ist so viel Potenzial zur Weiterentwicklung drin, wenn man denn Lust hat, hinzugucken.
Warum siehst du gerade das Potenzial jetzt bei Frauen? Also was hat es vielleicht auch so mit dem Thema Selbstbestimmung zu tun? Und was bedeutet vielleicht Selbstbestimmung in dem Sinne auch für dich?
Sehr spannendes Thema. Ich hatte gerade gestern, habe ich den ersten bei uns in der Firma den ersten Women's Business Day gemacht. Da sind halt Frauen, selbstständige Frauen, Unternehmerinnen aus ganz Deutschland zusammengekommen und wir haben uns ausgetauscht und es war wirklich, also die Energie war Wahnsinn im Raum, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es waren tatsächlich auch zwei, drei Männer dabei, die gesagt haben, ich habe so viele weibliche Angestellte oder Mitarbeiterinnen und ich will sie besser verstehen können. Das fand ich auch, also es war für mich
Schön.
krass. Es waren Mütter dabei, alleinerziehende Mütter, die ihre Schwierigkeiten hatten und gesagt haben, ich will Erfolg haben, ich will aber auch eine Mutter sein, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Wir haben viel das Thema Karriere und Mutterdasein debattiert. Wir hatten eine Beraterin bei uns da, die sehr früh Mutter geworden ist, die auch erklärt hat, wie sie das macht oder gemacht hat, ja. Wie teilt man sich auf? Und ich glaube, bei Frauen liegt viel Potenzial, weil A, zum einen haben wir über die Geschichte hinweg oder über die Jahre hinweg viele Sphären gehabt, in die wir nicht rein durften. Ja, wir waren sehr gebunden an eine Sphäre, das war diese häusliche Sphäre und da durften wir uns entfalten und machen und tun und das war aber dann auch die Grenze. Ich meine, wie lange durfte eine Frau kein Bankkonto besitzen, ne? Ohne die Zustimmung ihres Mannes oder so. Das sind jetzt alte Kamellen hoffentlich und Gott sei Dank und da will ich auch gar nicht irgendwie drauf rumreiten, sondern mir geht es darum, Frauen haben mehr Potenzial oder haben, eigentlich haben beide Geschlechter mehr Potenzial. Frauen sind sich dessen nur viel mehr bewusst und haben den Mut in diese anderen Sphären und fordern auch diese Möglichkeit ein, in diese anderen Sphären einzudringen, in die Business-Sphäre. Auch die Tatsache zu sagen, ich mache nur Karriere und habe keine Kinder. Das sind so neue Bereiche, die entstehen für Frauen und die ich unterstütze. Und auch nur zu sagen, hey, ich habe mir alles angeguckt, für mich ist trotzdem die Entscheidung gefallen, ich will einfach nur in Gänsefüßchen jetzt Hausfrau sein im Sinne von, ich möchte die anderen Sphären gar nicht mehr für mich eröffnen oder erarbeiten. Und ich finde, das ist so diese absolute Wahlfreiheit, in die Frauen kommen jetzt. Und das, finde ich, hat wahnsinnig viel Potenzial, weil ich habe tatsächlich die Wahlfreiheit zu sagen, ich gucke mir meine Finanzen selber an und ich habe viele Mandantinnen, die auch einen Partner haben und die heiraten und sagen, lass uns mal hinsetzen und gucken, wie wir das machen, wenn wir Kinder kriegen. Ich will trotzdem abgesichert sein. Die packen ihren Partner mit ins Boot und die sagen, wie lösen wir das Problem gemeinsam, dass ich keine Renten, also dass ich nur Rentenpunkte kriege und sonst nichts. Also das sind solche Sachen, die finde ich unglaublich schön. Diese Entwicklung gefällt mir sehr, sehr gut und gleichzeitig natürlich immer noch viel Potenzial für die Entwicklung, dass Frauen sagen, okay, ich traue mich das auch, weil viele sind systematisch gesehen so klein gehalten worden durch dieses Verbot, andere Sphären auf sich anzugucken, dass sie sich noch nicht trauen.
Ja, warum, also welche Sphären würdest du sagen, sind wichtig als Frau, die man sich da anschaut?
Zum Beispiel Finanzen ist so eine Sache, wo ich sage, nimm das in die Hand, geht da drauf ein. Oder auch zu sagen, Karriere will ich trotzdem machen, auch wenn ich Mutter bin. Also es ist beides möglich. Und ich habe zum Beispiel, oder auch zu sagen, ich mache mit meinem Mann gemeinsam Business. Also das sind auch so Sachen, auch dieses Mischen dieser Gebiete mit den Männern zusammen, um sich auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Wissenschaft ist, glaube ich, so ein Gebiet, wo Frauen sehr viel vertreten waren früher und wenig Anerkennung bekommen haben. Ja, und da finde ich auch, da sollten die Ladies mehr rein und sich mehr trauen. Und das Schulsystem unterstützt das jetzt noch nicht wirklich, ne? Das ist leider Gottes so, aber das muss es nicht heißen, dass Mütter nicht ihre Töchter fördern können in der Hinsicht.
Ja.
Also der Wandel fängt ja bei uns selber an.
Ja, da hast du jetzt auch gerade was Wichtiges gesagt. Ich glaube, bei den Finanzen und deswegen finde ich die Folge, die wir heute aufnehmen, auch so spannend, weil wir ja dann auch noch aufs Pilgern ein bisschen eingehen werden. Es hat halt viel mit Selbstverantwortung zu tun, ne? Also, dass man, weil
Richtig.
eben uns das in der Schule nicht so beigebracht wird, weil die Gesellschaft eher dahin trainiert wird, dass konsumiert wird, müssen wir anfangen, dafür Selbstverantwortung zu übernehmen.
Richtig, richtig.
Ja. Jetzt haben wir über Geld gesprochen und aber es wird meistens ja doch eher als sowas Materielles wahrgenommen. Du hast jetzt aber gerade, das fand ich ganz spannend gesagt, diese Energie, die da im Raum war. Ich finde, das hat ja auch was Energetisches. Also wenn man es spirituell betrachtet, sind Finanzen, es ist einfach eine Energie, die du lenken kannst. Thema
Ja.
Selbstverantwortung, wenn du dir dessen bewusst bist, vor allem wenn du vielleicht auch dir klar machst, dass du da gewisse Hemmschwellen noch hast. Also da ist ja auch viel Angst eigentlich mit verbunden oder es erzeugt Stress, weil wir eben nicht dieses Vertrauen drin haben oder uns einfach noch nicht gut genug auskennen. Ist ja meistens so, was wir nicht kennen, macht uns Angst. Wie siehst du das? Also diese spirituelle Komponente?
Kann ich zu 100% so unterschreiben, wie du das gesagt hast. Also empfinde ich auch so. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe in meinem Leben auch so das Gefühl gehabt, dass ich so richtig zu mir selbst gefunden habe, als ich meine Finanzen im Griff hatte und mich getraut habe. Und ich sage es ganz ehrlich, wie es ist, das war bei mir null der Fall im Leben, bis ich zu meinem Beruf gekommen bin. Und deswegen sage ich auch oft, das ist für mich eine Berufung geworden, weil ich kam nicht aus einem Haushalt, wo das immer super geregelt war. Also wie gesagt, meine Mutter war nie arbeitslos und wir hatten, ne, wir waren nicht hoch verschuldet im Sinne von, dass wir hier der Gerichtsvollzieher vor der Tür stand oder so. Die hat das immer gemanagt, aber es war immer ein Mangel-Dasein im Geld. Und wenn wir jetzt energetisch über Geld sprechen, dann ist es das Ziel ja daraus, wirklich, ich meine jetzt auch diese Fülle zu machen. Und als ich dann mich endlich damit mal auseinandergesetzt habe und das Leben gibt dir immer dieses, also gibt dir immer die Herausforderung, die du brauchst, um zu wachsen, wenn du sie annehmen möchtest. Und ich sehe das bei einigen meiner Kunden, die möchten es nicht annehmen, die du siehst, die wirklich in ihrem Teich da schwimmen und nicht weiterkommen und unzufrieden sind. Und ich sehe aber auch viele, die über sich hinauswachsen und es in die Hand nehmen und sich so massiv weiterentwickeln.
Kannst
Gerade
du mal
auch.
ein Beispiel nennen vielleicht? Also ist ja jetzt ganz anonym, aber einfach ein Beispiel, wo man dran wachsen könnte oder ist eben nicht, wenn man das nicht
Ja,
annimmt?
also es gibt tatsächlich da, also ein ganz banales Beispiel. Es ist tatsächlich immer so, dass meistens das Konsumverhalten ja das Problem ist für fehlende Liquidität, für Investitionen, Altersvorsorge, Vermögensaufbau. Vermögensaufbau kann ja auf unterschiedliche Arten und Weisen entstehen. Und was oft der Fall ist, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn ein Kunde kommt oder eine Kundin und wir gucken uns alles zusammen an und dann erkennen wir zusammen, oh, okay, da ist das Konsum das Problem, ne? Die Liquidität wäre eigentlich da, aber Konsumverhalten ist halt nicht angepasst an die Wünsche und Ziele. Und das, wenn Menschen verstehen, dass wenn sie ihrem Leben eine Vision geben und tatsächlich auch irgendein Ziel haben, dann können sie ihr Verhalten im Jetzt auch dementsprechend anpassen mit der richtigen Strategie. Und wenn wir dann zum Beispiel eine Kontenstrategie einführen, wo sie ihr Konsumverhalten auch sehen können anhand Kreditkartenrechnungen oder was weiß ich was, und sie merken, für Quartal können sie sich verbessern, sie können das denken, sie gehen bewusster mit Lebensmitteln um auch, sie gehen bewusster essen. Also Konsum versteckt sich ja in den kleinsten Ecken tatsächlich. Und dann merken sie, okay, ah, ich kann meine Investition tatsächlich nochmal anheben. Und dann merken sie auch, oh, das Geld vermehrt sich tatsächlich auch. Oder sie können ihr erstes Teilziel erreichen. Dann wachsen sie über sich hinaus und erkennen, wenn das Geld für mich funktioniert, weil ich die Funktion vom Geld bestimmt habe, dann arbeitet es für mich, dann vermehrt es sich für mich. Und dann kann ich wirklich irgendwann in Eigenermächtigung über mein Geld verfügen. Das, was viel passiert da draußen, ist, dass die Leute die Macht abgeben an den Konsum. Und dann ist immer irgendwer anders schuld, dass nicht genug Geld da ist.
Ja, und weißt du, was ich auch finde, was da immer fehlt? Und das ist, also ich bin so dankbar über diese Zeit, als ich arbeitslos war, weil es mir halt gezeigt hat, erstmal überhaupt, ich komme mit wenig klar, Pilgern natürlich auch, deswegen finde ich das, also das Pilgern ja sowieso mein Lieblingsthema schlechthin, aber eben auch diese Dankbarkeit, als die Sachen, also als ich sie mir mal wieder leisten konnte oder wo ich dann daraufhin gespart hatte oder was ich auch ganz, ganz wertvoll finde, und da wären wir auch wieder beim Pilgern, weil das passiert eben auch, wenn du einfach mal Dinge, ich sag jetzt mal in dem Sinne, geschenkt bekommst, was für eine Dankbarkeit einfach auch dahinter stecken kann, dann, dass du halt weißt, wow, also hätte ich mir vielleicht jetzt gerade alleine nicht leisten können, oder auch ein Kaffee, der einfach ausgegeben wird, wo du halt dreimal drüber nachgedacht hättest, oh, eigentlich würde ich gerne, aber ich kann leider nicht.
Ja.
Finde ich, hat auch was mit Spiritualität und vielleicht sogar dann auch in dem Sinne, wie du sagst, von diesem Konsumhalten wegkommen zu tun, ne?
Ja, also ich glaube auch tatsächlich, dass es viel mit Wahrnehmung auch zu tun hat und Achtsamkeit. Ich habe das zum Beispiel bei mir gemerkt, ich bin als Studentin hatte ich eben nicht viel und habe dann immer von was weiß ich was geträumt. Für mich war immer wichtig, ich gehe ins Restaurant und kann das nehmen, was ich will, ohne drüber nachzudenken, was es kostet. Und am besten die Trüffelpasta, weil das schmeckt mir mal am besten. Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich nehme die Bolognese, weil ich sie einfach am besten finde, ne? Wie sich so die Sachen wenden, wenn du es mal hast. Und ich hatte auch in meiner Karriere irgendwann mal einen Punkt erreicht, wo ich angefangen habe zu übersehen, woher ich komme und wo ich gelandet bin. Und wenn das passiert, dann fängt man an, auch seine Werte müsste man nochmal überdenken und so weiter, weil dann ist mir, dann habe ich auch gemerkt, mein Konsum nimmt überhand und so weiter. Also ich kämpfe, was heißt kämpfen, aber ich setze mich auch mit diesen Dingen auseinander. Ich bin nicht geschützt vor Konsum, nur weil ich Finanzberaterin bin. Und ich habe dann irgendwann, habe ich mir gedacht, jetzt machst du mal Tabula Rasa hier, überlegst dir, wo kamst du her, was war dein Wunschgehalt damals, was verdienst du jetzt und warum
Spannend.
ist es nicht mehr wahr?
Ja.
Was du dir alles leisten kannst, ja. Und dann ist natürlich das Thema Dankbarkeit ein wichtiger Punkt. Und als ich angefangen habe, für die kleinen Dinge dankbar zu sein und für dieses Alltägliche, ist zum Beispiel die Trüffelpasta gar nicht mehr attraktiv gewesen, sondern ich wollte tatsächlich eigentlich fast immer das Günstigste vor der Karte. Nicht, weil ich plötzlich geizig geworden bin, sondern weil es für mich einen anderen Wert bekommen hat.
Ja, da fällt mir auch gerade ein, dass es vielleicht auch viel, also es hat Geld ja sowieso viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, aber mir fällt gerade ein, dass es vielleicht auch damit zu tun hat, dass du dir vielleicht auch, also dir selber deinen Status dadurch vermittelst, aber gleichzeitig auch anderen. Also wenn du viel auch in diesem Gedanken bist, was könnten andere über mich denken, dass du halt dir dadurch auch versuchst, ein bisschen mehr Selbstvertrauen am Ende auch zu geben, der aber leider auf echten sehr, sehr unsoliden Fundament dadurch aufgebaut ist, ne?
Ja, zu 100%. Also sind ja auch diese Symboliken, mit denen man lebt und sich denkt, hier Auto, Tasche, dies, das, Ananas. Also kann natürlich auch alles sein. Ich glaube auch, je mehr man bei sich ist, desto weniger ist das auch wichtig, was die anderen sagen, weil es ist wichtig, was für einen Anklang man in sich selber findet, wenn man
Ja.
sowas hat.
Ja, da vielleicht auch nochmal ein Tipp aus Coaching-Perspektive. Ich finde es immer ganz, ganz spannend, weil du es jetzt auch genannt hast, es mit den Werten mal reinzugehen und sich zu fragen, bevor man in etwas investiert, also ich sag mal, also konsumiert, aber auch investiert, wenn es jetzt was Größeres ist, sowas wie ein Auto, wie du es gerade gesagt hattest, ne? Also ich stehe gerade vor der Investition in Campervan, also jetzt nicht kurz davor, aber bildet sich so langsam. Und es ist eine Menge Geld, die da investiert werden darf. Und ich stelle mir aber dann die Frage, was soll mir das geben? Das ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Frage, die man sich bei vielen oder bei allen Dingen eigentlich stellen kann. Was soll mir das geben? Und am Ende kommst du eigentlich raus bei einem Wert. Und mein Wert ist mit diesem Campervan definitiv Freiheit. Und da finde ich, also ist es für mich auch ganz spannend zu merken, weil ich aktuell ein älteres Cabrio fahre, was leider immer mal wieder Mucken macht. Und zu merken, naja, aber das Cabrio ist für dich auch ein Freiheitswert. Also da das Dach runterzumachen und dir den Wind um die Nase wehen zu lassen und schön Musik aufzudrehen, wow, also Freiheit pur. Aber eben auch für mich kommend von diesem. Ich bin eher aus einer Beziehung damals raus, wo ich auch keine Wohnung erstmal hatte, bei einer Freundin gewohnt habe, war das Cabrio aber damals so mein eigener Space, das, was mir gehört hat, wo ich mich auch zurückziehen konnte, so mein kleines eigenes Zuhause, wo mich keiner genervt hat. Und deswegen ist es ganz, ganz schwer, weil da sind wir auch wieder bei den Emotionen, was irgendwie damit verbunden wird, das auch abzugeben. Ne? Also ich merke gerade, dass ich das noch gar nicht loslassen möchte eigentlich. Und dass vielleicht einfach da jetzt auch noch ein bisschen ja, Zeit vergehen darf, um das auch irgendwie ja, in Dankbarkeit am Ende loszulassen. Ne?
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Genau, also diese
Finde ich
Werte
auch.
und ja.
Oh,
Jetzt finde ich, dass sowohl Pilgern als auch ja, wahrscheinlich auch das Geld, da kannst du gleich mal was zu sagen, dass es irgendwie auch damit zu tun hat, mit Vertrauen, wenn wir bei Werten jetzt auch schon sind. Also, dass man auch sich am Ende auf also den richtigen Weg findet beim Pilgern, aber vielleicht auch mit dem Geld. Was würdest du sagen, kann man das Vertrauen so auch aufs Geld übertragen? Vielleicht Selbstvertrauen am Ende auch. Aber was würdest du vielleicht auch empfehlen? Was sind so wichtige Schritte, die man gehen kann? Und da wären wir jetzt vielleicht sogar dann auch beim Pilgern. Wenn ich nicht so die finanziellen Spielräume habe, wie wir ja kurz eben auch schon mal angesprochen haben, welche Sparstrategien gibt es ja dann vielleicht auch mit kleinerem Einkommen, um sich finanzielle Wünsche, wie zum Beispiel das Pilgern, dann auch zu ermöglichen?
Also tatsächlich ist das Thema Vertrauen bei Geld wirklich wichtig, wichtiger als man denkt, aber es ist tatsächlich ein Thema, also oder der Wert Vertrauen oder das Thema Vertrauen auch entwickelt sich aus der Tatsache heraus, dass man in sich selbst vertraut, dass man fähig ist, damit umzugehen. Und das ist was, was man sich immer wieder selber beweist und der erste Schritt dafür ist, seine Zahlen zu kennen. Also wovor viele Leute wirklich Angst haben, ist seinen Zahlen direkt ins Auge zu blicken. Und damit meine ich wirklich, was sind meine Fixkosten? Was zahle ich auch? Was sind monatliche Zahlungen, jährliche Zahlungen? Was gebe ich so im Jahr eigentlich aus? Und runtergebrochen auf den Monat. Und wie viel verdiene ich? Was konsumiere ich eigentlich im Jahr? Also diese Zahlen zu kennen, ist eine unglaubliche Macht oder beziehungsweise ein unglaubliches Vertrauen in sich selber, weil man einfach sieht, ich stehe zu dem, was ich tue. Und entscheide mich entweder dafür, es weiterzumachen oder es zu verändern. Aber das ist so der erste Schritt in Richtung Selbstermächtigung, finde ich. Weil dann erkennt man auch, ob man selber das Problem ist. Und das ist tatsächlich oft der erste Schritt, um in die Selbstermächtigung zu gehen, weil ich dann aufhöre, ständig jedem und allem die Schuld daran zu geben. Weil ja, es gibt eine Inflation und ja, es ist auch alles teurer geworden. Aber meine Reaktion auf, und das muss ich sagen, war bei uns so, die Gastronomen haben halt unglaublich die Preise angehoben hier bei uns in Regensburg und bin sehr gerne immer essen gegangen. Nach wie vor gehe ich auch noch gerne essen, aber ich habe tatsächlich dann gemerkt, dass es unproportional zur Leistung geworden ist für mich. Also ich hatte dann Rechnungen, die quasi die Qualität und die Darstellung des Essens aber auch nicht mehr gerechtfertigt haben. Ja, und dann habe ich für mich entschlossen, okay, ich gehe damit jetzt einfach bewusst um. Was machst du? Du willst nicht mehr essen gehen, das heißt, du musst mehr kochen. Das war früher eigentlich eh immer mal dein Hobby. Warum setzt du dich nicht mehr damit auseinander? Und jetzt habe ich wieder eine ganz neue Art und Weise des Lebens entdeckt für mich mit Kochen. Das macht mich unglaublich glücklich, erfüllt mich und meine Kosten haben sich halbiert. Also, und das ist es nämlich, ne? Also, Geld erleichtert einem auch oft das Leben, aber bewusster Umgang mit Geld gibt einem auch ganz neue Perspektiven. Und das ist so der erste Schritt, wo man wirklich auch ins Vertrauen zu sich selber geht. Also ich vertraue mir mit meinem Geld. Und das ist der erste Schritt. Und dann geht es wirklich dran zu sagen, okay, ist die Fixkostenregulierung, wenn ich meine Fixkosten wie meine Miete zum Beispiel, ja, es gibt ein paar Versicherungen, die natürlich jeder auch hat. Ich sage jetzt mal ganz banal, wenn ich ein Auto habe, habe ich eine Autoversicherung. Ja, ich kann das ja nicht fahren ohne. Also das ist
Ja,
auch ein
klar.
Fixkostenpunkt. Oder eine Haftpflicht oder was weiß ich. Aber ich kann trotzdem hingehen und sagen, okay, wo kann ich meine Fixkosten trotzdem reduzieren? Habe ich da Möglichkeiten? Allein über Vergleiche oder über, keine Ahnung, ich statt bei einer Bank Bankkosten zu zahlen, gehe ich halt auf ein kostenloses Konto. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Also die Banalitäten machen es oft aus, von denen man sich nicht denkt, ah, okay. Und das ist das, wo ich am meisten bei meinen Kunden einspare, wo sie sich am meisten, oh Gott, was, das gibt's echt, dass man so viel einsparen kann über Vergleich vom Ist-Zustand, sage ich, ja, tatsächlich. Und diesen Betrag zum Beispiel allein schon wegzulegen, ist ein erster Schritt. Also es geht erstmal darum, seinen Haushalt zu sanieren. Angucken, neue Definition von Fixpunkten, von Lebenshaltungskosten und dann einsparen, umsetzen.
Ja, und weißt du, was ich daran auch so wichtig finde? Viele denken da erstmal nur in in dieser ersten Konsequenz, oh Gott, da muss ich mich ja irgendwie zurücknehmen, aber halt nicht in dieser zweiten Konsequenz, dass man aber dann, wenn man halt mal länger drüber nachdenkt, einfach da so einen extremen Vorteil von hat. Und das ist dieses, das Blöde, da wären wir wieder beim Gesellschaftlichen, was uns halt wieder mitgegeben wird oder was heißt mitgegeben wird, wonach wir eigentlich schon süchtig sind, ist so diese Dopaminkicks, diese kurzfristige Bedürfnisbefriedigung, ne? Und da mag ich immer gerne dieses Beispiel geben. Ich hatte letztens auch erst wieder einen Workshop drüber gehalten, über dieses Thema, ich weiß nicht, ob jemand das kennt, die Werbung mit dem Überraschungsei. Und es ist ja am Ende auch eine wissenschaftliche Studie, wo Kindern angeboten wird, hier, du bekommst auf jeden Fall ein Überraschungsei und nach Ablauf von der Zeit, ich weiß es jetzt nicht, lassen wir mal eine Stunde sein, kriegst du sogar noch ein zweites, wenn du das erste noch nicht isst. Und das, finde ich, ist immer so ein richtig schönes Bild, sich vorzustellen, wenn man halt auch genau das macht, ne? Weil ich glaube, dieser erste Schritt, das ist ja genau das, was ich immer sage. Der erste Schritt, das ist halt dieses Schwierige, weil wir rausgehen aus dieser Komfortzone und weil das irgendwie auch Angst ist und unbequem und wir das Gefühl haben, es kostet auf jeden Fall mehr Energie, das zum ersten Mal zu machen. Aber irgendwann wird es halt zur Routine und irgendwann fühlt sich's gut an und dadurch erweitert sich halt auch die Komfortzone.
Das ist es und vor allem, was wir auch mit Herausgehen aus der Komfortzone oft verbinden, ist Verzicht. Also wir haben das Gefühl, wir sind in Fülle, wenn wir in der Komfortzone sind und wir gehen in Mangel, wenn wir rausgehen. Und tatsächlich ist das ja die Gehirnwäsche schlechthin, warum viele Leute da drin bleiben sollen. Profitieren ja etliche Systeme davon, wenn Leute in ihrer Komfortzone bleiben. Also allein konsumtechnisch betrachtet, aber ich gebe jetzt noch mal kurz das Beispiel mit dem Essen bei mir, weil ich habe das weitergedacht. Ich habe mir dann überlegt, warum willst du so oft essen gehen? Weil du nie Zeit hast, weil du viel arbeitest. Und das geht schnell, schnell. Und dann habe ich mir auch überlegt, okay, willst du, dass dein Leben so abläuft? Schnell, schnell. Schnell, schnell was essen. Schnell, schnell irgendwo hingehen. Schnell, schnell dies. Schnell, schnell das. Mal kurz dies, mal kurz das. Und dann ist mir aufgefallen, okay, ich möchte mein Leben gar nicht diesen Sinn geben. Und dann bin ich auf einen viel tieferen Punkt gekommen bei mir und konnte daraus viel mehr Kraft schöpfen. Und jetzt koche ich super gern. Und jetzt, dann war so die zweite Konsequenz, weil du kriegst ja auch ne, dein Unterbewusstsein arbeitet. Dann hatte ich so diesen Gedanken, ja, dann machst du ja mit deinen Freunden gar nichts mehr, ne? Weil du gehst ja nicht mehr essen, dann siehst du die nicht mehr, weil sonst siehst du die auch nicht, weil, och, ganz ehrlich, Partys und so weiter, schön und gut, aber auch nicht mehr so oft, ne? Und so weiter. Und dann war aber so der Punkt, da habe ich mit meinem besten Freund viel drüber geredet und er hatte den ähnlichen Prozess wie ich, dass er gesagt hat, hey, mir ist das Ganze echt irgendwie zu teuer und da ist ja auch nicht die Leistung angehoben worden, sondern einfach nur der Preis. Und dann haben wir beschlossen, okay, dann gehen wir halt spazieren. Und dann sind wir, haben ja,
Schön, passend zum Thema.
genau, und dann haben wir wirklich gemeinsam was zusammen gemacht, uns sehr gut ausgetauscht. Also wirklich ein Fünftel davon ausgegeben oder noch weniger von dem, was wir eigentlich ausgegeben hätten. Und wir waren erfrischt, wir haben was für unseren Körper getan und so weiter und so fort. Und ich ernähre mich jetzt viel gesünder, seitdem ich nicht mehr so viel essen gehe.
Ja,
Und
super.
also das ist so das, was ich meine, wenn man sich traut, den Gedanken zu Ende zu denken und sich traut, sich die Frage zu stellen, warum denke ich das, dass es so ist.
Da kann ich auch noch mal berichten. Also als ich mich so mit dem Thema Finanzen beschäftigt habe, es waren quasi unterschiedliche Phasen. Das erste war so dieses wirklich Hinsetzen. Was ist eigentlich da? Das war in dem ersten Lockdown. Ich hatte viel Zeit und konnte da einfach mal richtig gut hinschauen. Hat mir echt tatsächlich viel Selbstvertrauen und Selbstermächtigung gegeben. Aber die zweite Phase war für mich halt auch so mit dem Thema Coaching-Ausbildung, Persönlichkeitsentwicklung noch mal hinzuschauen, warum hast du manche Gedanken einfach? Und da fand ich das ganz, ganz spannend, mal zu reflektieren. Also ich habe ja auch in der Coaching-Ausbildung viel mit innerer Kindarbeit gemacht und gibt es ja auch weiter. Und da zu merken, hey, krass, da war eine Situation früher, da habe ich weiß gar nicht, beim Aufräumen oder wo auch immer ein Buch gefunden. Das weiß ich noch, es war ein blaues Märchenbuch und habe die Seite aufgeschlagen und es waren 20 D-Mark. Und dann habe ich mich so gefreut und dachte, wow, wie cool, 20 Mark. Ich glaube, ich war damals auch so, wie du gesagt hattest, irgendwie vierte Klasse. Habe mich richtig drüber gefreut und habe es dann meiner Mama erzählt, weil ich halt mich so gefreut habe. Und dann meinte sie, das kannst du aber nicht behalten. Und wieso nicht? Ja, weil das Buch gehört ja deinem Opa. Das heißt, es sind bestimmt die 20 Mark von deinem Opa.
Und ich weiß, also in mir ist so eine innere Welt irgendwie zusammengebrochen, weil diese Freude irgendwie über das Geld
Ja.
und was ich mir damit kaufen könnte, vielleicht Überraschungsei.
Ja.
Und dann musste ich's halt irgendwie ja auch, ne? Es war halt dieses, ja, okay, die Butter sagt das irgendwie, man will sie dann halt auch nicht irgendwie enttäuschen,
Ja.
zurückgeben. Und also ich habe es dann auch für mich so, als wenn ich das nicht zurückgebe, dann würde ich das meinem Opa klauen, empfunden.
Logisch, was Böses machen, ne?
Genau. Und das habe ich für mich irgendwann nochmal reflektiert und gemerkt, wow, für mich war immer dadurch diese Kopplung zwischen, ich muss mich entscheiden, entweder Familie oder Geld. Und deswegen war noch immer so, also so dieses finanzielle Thema in der Familie, habe ich gefühlt, war immer mit so einem gewissen Prickeln verbunden. Also
Logisch.
im negativen Sinne, ne?
Logisch.
Ja, also das finde ich auch super
Spannend.
spannend hinzugucken.
Sehr, auf jeden Fall. Jeder hat Glaubenssätze zu Geld.
Ja,
Jeder. Ne?
total.
Ja.
Was würdest du jetzt also so konkret empfehlen, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne pilgern gehen, wie kann ich da vielleicht bei ein, zwei Dingen konkret ansetzen? Was kann ich machen, wenn ich einfach gerade aktuell dafür noch nicht das Budget habe?
Also tatsächlich, als allererstes ist die Frage, okay, was für ein Budget brauche ich? Also das immer klar, kenne deine Zahlen, auch dahingehend, kenne dein Investment. Du musst wissen, was du investieren musst, so. Und dann würde ich da immer noch 5% als Puffer drauflegen.
Auch sehr wichtig,
Weil
ja.
du weißt nicht, was noch passiert oder was, ne, so. Also es ist auf jeden Fall, finde ich, bei solchen Investments, wo ich auch wirklich aktiv mit eingebunden bin und Pilgern ist eine Sache, da bist du nicht mal 5 Minuten oder eine Stunde und kannst dann wieder heim, sondern du bist auf diesem Weg. Es ist der Prozess. Und da sollte Geld tatsächlich jetzt auf jeden Fall nicht der ausschlaggebende Grund sein, warum du plötzlich rausgehst aus dieser Thematik oder warum du Probleme bekommst oder warum du in die Angst kommst. Ich meine, natürlich hast du dann immer die Möglichkeit, dir anzuschauen, was passiert da gerade. Und dafür ist ja Pilgern auch gedacht, ne? So pilgerst ja eigentlich zu dir selber irgendwo. Aber trotzdem immer auch so einen Puffer mit reindenken beim Investment. Und wenn ich merke, okay, das ist ein Investment, was schon relativ hoch ist, dann würde ich da einen zeitlichen Rahmen setzen für mich auch. Bis wann möchte ich das denn erreicht haben? Also bis wann möchte ich XY oder wann möchte ich meine Pilgerfahrt angehen? Wann soll das starten? Und dann kann ich sehen, wie viel Zeit ich bis dahin noch habe. Ich habe dann eine Summe X und ich habe eine Zeit, in der ich in dieser Zeit muss ich diese Summe X oder möchte ich diese Summe X erreichen. Und dann muss ich das runterbrechen auf eine Aktivität. Und in dem Fall ist es vermutlich entweder eine Konsumaktivität, die ich weniger setze, oder ist es eine Sparaktivität, die ich mehr mache, muss ich es runterbrechen, damit es aufgeht. Und auch da wiederum 5% Puffer mit einbauen, mindestens.
Ja, super wertvoll. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Folge 15 kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Was kostet Pilgern eigentlich? Weil du auch gesagt hast,
Genau.
welches Investment ist eigentlich da. Da vielleicht einfach nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben natürlich das Investment von dem Flug. Wir haben das Investment von vor Ort Essen. Wir haben das Investment von Übernachten. Und wir haben natürlich auch das Investment vorher von dem entsprechenden Equipment. Also Flug habe ich jetzt gesagt, Anreise, Abreise am Ende. Das sind so die Faktoren und hört da auf jeden Fall mal rein, weil da könnt ihr definitiv euch noch so ein paar Tipps holen. Und es ist natürlich auch die Frage, wie will ich dann unterwegs sein? Also will ich es halt komfortabler haben? Will ich mir ein Hotelzimmer holen oder passt für mich auch die Herberge oder dann entsprechend auch eine Herberge auf Spendenbasis? Das ist ja alles was ich beispielsweise natürlich damals als Arbeitslose sehr geschätzt habe, weil ich einfach die Möglichkeit hatte, da auch für wenig irgendwie unterwegs zu sein. Und was ich, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig finde, ist so dieses Thema also am Ende ist es ja auch eine Vision, die man hat von Pilgern, dass man auf den Weg kommt. Und da ist es immer wichtig, auch der Vergleich zwischen Ziel und Vision zu wissen, dass eine Vision immer mit Emotionen auch verbunden ist und dass man vor allem auch nicht unbedingt wissen muss, wie es erreicht wird. Also ich brauche da nicht den Plan schlechthin und muss jeden Schritt irgendwie geplant haben, um dorthin zu kommen, sondern ich darf auch es offen lassen. Und da muss ich gerade an die Folge mit Saskia denken. die als Pilgerin vorher, nachher, und die ich auch bei meiner Pilgertour mit dabei hatte, die nämlich dann davon erzählt hatte, dass sie pilgern geht und die auch jetzt nicht das größte Budget dafür hatte. Und auf einmal gab es Möglichkeiten, wie halt sie doch dann noch zu mehr Geld gekommen ist. Da hat zum Beispiel die Kirchengemeinde von ihrer Schwiegermutter gesammelt und ihr auf einmal Geld übergeben. Oder sie hat es ihrer Tante erzählt und die hat gesagt, komm, wenn du hier irgendwie mal ein bisschen anpackst und mal den Rasen mähst oder so, dann kriegst du von mir auch was. Also ich fand das total schön und finde das auch ein sehr schönes Bild. Und auch irgendwie so in dieses Vertrauen am Ende zu gehen, dass halt vielleicht auch das Geld auf anderen Wegen noch zu dir kommen darf.
Logisch, ne? Also ganz klar, man muss halt einfach nur das Bild haben. Man muss irgendwo auch sich dazu entscheiden, das zu machen. Und dann
Ja.
passiert das automatisch. Ja, das stimmt.
Ja. Und wie würdest du es dann auf dem Weg machen? Also würdest du sagen, ein Budget dir setzen pro Tag? Oder für die Reise und dann immer schauen, regelmäßig reinschauen, wie viel gerade irgendwie von dem Budget schon verbraucht ist. Wie würdest du da rangehen?
Also ich würde tatsächlich erstmal mit jemandem sprechen, der das öfter schon gemacht hat. Und da fällt mir jetzt eine Person besonders ein. Und würde sie halt einfach, ich würde einfach mit dir offen drüber reden und sagen, okay, was ist denn am Tag so zu gebrauchen? Ich würde mir auch, so wie du es gesagt hast, finde ich zum Beispiel auch ein sehr wichtiger Punkt, wie will ich, dass es abläuft? Will ich im Hotel sein? Will ich in der Herberge sein? Möchte ich mir, kenne ich mich gut genug und denke mir, nach der Hälfte brauche ich auf jeden Fall was Komfortables davor, ist das in Ordnung, ne? Also das sind halt solche Sachen, wie will ich, dass es abläuft? Und da halt einfach dann auch zusammenrechnen, was bräuchte ich als Budget? Ich kenne mich ja auch, ich weiß doch auch, was ich essen will, ich weiß doch auch, wie es ablaufen soll. Ich zum Beispiel weiß von mir, es muss ein Hotel sein. Ich kenne mich, ich weiß, ich würde bei allem, ich würde es eine Nacht machen und dann würde ich aber so cranky werden. Also ich kenne mich da halt, ja, also ich wüsste, wie es läuft. Und da muss ich auch ehrlich mit mir ins Gespräch gehen und da auch wirklich dezidiert mal die Zahlen anschauen und halt einfach sagen, okay. Denise hat halt gemeint, so und so viel bräuchte man ungefähr und das ist, wäre so ein Upgrade und da würde ich vielleicht, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich jetzt das Standard nehme oder ein Upgrade, würde ich mir halt auf jeden Fall zwei, dreimal Upgrade mit einbauen, mit einrechnen. Und dann natürlich, ich meine, also ganz ehrlich, wenn ich dann auf dem Weg bin, weiß ich ja auch, okay, ich habe so viel für das Zimmer gezahlt, so viel waren eingeplant. Und ich würde immer wieder so Viertelchecks machen. Also ich würde es mir nicht jeden Tag anschauen, weil das macht dich verrückt.
Ja. Das
Das
ist wahrscheinlich am Ende beim Pilgern auch einfach
der
nicht
Sinn.
cool. Ja.
Nicht der Sinn. Also wenn du das ein gutes Gefühl hast die ganze Zeit, würde ich einen Halbcheck machen, also auf dem halben Weg. Und ansonsten würde ich halt einfach mal so einen Viertelcheck machen und einfach nur reingucken und nicht alles durchrechnen und sich dann verrückt machen. Und dann aber auch zu dem Thema, wenn du es wirklich gut geplant hast und da auch wirklich immer ehrlich zu dir warst, ne, und nicht so halb im Selbstbeschiss, sag ich mal, das Ganze gemacht hast, weil das passiert ja auch oft bei uns, dann würde ich auch viel ins Vertrauen gehen und sagen, ich vertraue da jetzt auch darauf, dass ich den Kaffee vielleicht geschenkt bekomme.
Ja.
Das gehört auch dazu. Weil
Ja.
zu pilgern ist etwas sehr Spirituelles und auch sehr, etwas sehr Ehrliches und auch etwas sehr Rohes im Sinne von, du kannst dich gar nicht umhüllen in all diesen Facetten, in denen wir uns umhüllen, wenn wir in die Gesellschaft rausgehen.
Ja,
Und
unsere
das ist
schönen
ja das
Masken.
Schöne. Bitte,
Ja. Unsere schönen Masken, die wir da immer aufhaben.
richtig, richtig.
Ja.
Ja, so. Das ist nicht der Sinn davon. Und deswegen ist das, glaube ich, auch der beste Weg, um zu diesem Thema auch nochmal anders Vertrauen zu finden.
Und was würdest du jetzt empfehlen, wenn jemand, es gibt leider auch ja immer wieder welche, die das Pilgern so, also da gefühlt immer zu sich kommen und im Alltag es aber nicht schaffen, das auf sich zu übertragen oder die Werte irgendwie mit in den Alltag zu nehmen, dass sie immer wieder flüchten wollen. Was kannst du so empfehlen, irgendwie langfristig oder vielleicht auch Richtung passives Einkommen, dass man da irgendwas angeht, um, sag ich mal, sich langfristig so Auszeiten auch immer mal wieder nehmen zu können? Was würdest du sagen, ist so der Tipp schlechthin?
Also der Tipp schlechthin ist es, sich tatsächlich ein Extrakonto einzurichten. Ich nenne das immer mein Spaßkonto. Ich nenne, Leute können das nennen, wie sie wollen. Das ist ein Konto, wo ich dezidiert auch tatsächlich von meiner Lebenshaltung oder auch von meiner Liquidität einfach kontinuierlich jeden Monat was wegspare. für sowas.
Und
Und
das aber natürlich auch am Anfang, ne? Ich glaube, das muss man auch mal gesagt haben, nicht erst gucken, ah ja, okay,
ja,
das
logisch.
steht
Also
nicht.
das muss ein kontinuierlicher Prozess sein. Der muss ständig
Ja.
stattfinden. Und für Leute mit passivem Einkommen, also ich bin ja wirklich auch schon länger Unternehmerin und gehe auch in verschiedene Richtungen, bin in vielen Netzwerken drin und so weiter. Wenn ich wirklich Interesse daran habe, passives Einkommen zu generieren, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, wie ich das machen kann, über, sag ich mal, ja, Tätigkeiten, die jetzt keine Ausbildung verlangen oder kein und auch nichts Schädiges an sich haben. Ja, also ich muss ja jetzt nicht unbedingt irgendwie in die Halbkriminalität absteigen, um mir ein passives Einkommen zu generieren, sondern ich kann über viele Möglichkeiten, die mit meinen Werten verbunden sind, Geld verdienen. Und das ist die nächste Sache. Wenn ich anfange, Geld als was Positives in meinem Leben zu empfangen und mit offenen Armen auch entgegenzunehmen, und dann habe ich auch nicht permanent das Gefühl, dass alles, womit ich mehr Geld verdiene, negativ oder schlecht sein muss. Ne? Also es ist nicht alles ein Scam, es ist nicht alles schlecht, es ist nicht, ja, es gibt Multilevel-Marketing und es gibt auch Systeme, wo ich einfach tatsächlich dafür, dass ich zum Beispiel, bei mir ist das so, viele meiner Mandanten arbeiten als Assistenten für mich, sie empfehlen mich einfach weiter und sobald eine Empfehlung gefruchtet hat und jemand Mandant bei mir geworden ist, bekommt dieser Mensch von mir Geld. Da ist nichts Schlimmes dabei, da ist nichts Verkehrtes dabei, da wird keiner ausgenommen, es ist kein Zwang, kein Druck, kein gar nichts. Und viele können sich genau sowas dadurch verdienen. Und da muss ich mich einfach auf die Suche machen, so wie in allem im Leben. Ich muss einfach recherchieren und für mich das Richtige finden.
Ja, und du halt einfach mit deinen Werten vertreten bist, ne? Und
Richtig,
das
richtig.
sich gut
Deswegen,
für
es
dich
wird nicht
anfühlt.
alles für einen in Frage kommen, aber es gibt immer irgendwas, was ich machen kann.
Ja, total wichtig. Ach, Laura, ich glaube, wir könnten noch länger drüber reden, aber ich glaube, wir haben jetzt schon auf jeden Fall sehr, sehr viele, ja, wie man auf Neudeutsch sagen würde, Nuggets mit dabei für die Leute. aber ich mag dir trotzdem am Ende noch drei Fragen stellen, die immer meine Podcast-Gäste zu hören bekommen.
Okay.
Du bist aber wirklich eine der wenigen, die noch nicht pilgern waren. Deswegen finde ich deine An also freue ich mich jetzt ganz besonders auf deine Antworten, weil natürlich die erste Frage bei mir immer ist: Was ist denn deine Definition von Pilgern?
Der Weg zu mir selbst. Ja.
Ja, definitiv. Was würdest du sagen? Also ich stelle sie dir einfach. Vielleicht ist die Frage ein bisschen theoretischer, aber was würdest du auf jeden Fall in so einen Rucksack packen, wenn du unterwegs bist? Was glaubst du, was wichtig sein könnte?
Feuchte Tücher.
Feuchte Tücher für einfach
Die sauber
fresh.
machen. Wenn ich kein Wasser habe, um mir die Hände zu waschen, dann kann ich mir die mit den feuchten Tüchern sauber machen. Ich bin so jemand, der da super drauf achtet. Wahrscheinlich auch viel zu pingelig zum Pilgern, ne? Also da werde ich auch vieles ablegen können, wenn ich es mal mache. Aber ich habe immer feuchte Tücher dabei.
Ja, okay. Und dann die letzte Frage. Stell dir mal vor, dass der Hörer, die Hörerin gerade den Lebensrucksack so ganz kräftig ausrümpelt, einfach mal alles raus. Was würdest du sagen, was sind so die drei wichtigsten Dinge im Allgemeinen, die man wieder einpacken müsste für den Lebensweg?
Für den Lebensweg. Ich würde sagen, Ehrlichkeit und am meisten Ehrlichkeit zu sich selbst. Das ist, finde ich, die schwierigste Ehrlichkeit von allen. Das ist ein Thema, das ich wichtig finde, genauso wie sehr wie Achtsamkeit, also sich sehr bewusst sein, was um einen herum passiert, was in einem selber passiert und was viele Sachen mit einem machen. Und das Dritte wäre Lebensfreude. Weil nichts kann so schlimm sein, dass ich nicht mehr Lebensfreude empfinden kann. Das ist für mich, das sind so drei Sachen, wo ich sage, nimm die mit, weil die werden dir immer auf jeden Fall viel bringen.
Ja, super wichtig, finde ich total schön. Vor allem hoffe ich auch, dass das, also es hört sich so an, finde ich, als ob man das alles auch beim Pilgern finden könnte.
Ja, ich glaube auch.
Also dann, ja, sind wir schon am Ende angekommen. Ich danke dir von Herzen für die Zeit, für diese wunderschönen Einblicke und ich hoffe, oder bin mir sicher, dass der eine oder andere, die eine oder andere auf jeden Fall für die nächste Pilgerreise ein paar finanzielle Tipps mitnehmen konnte.
Ja, danke dir fürs Einladen. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass ich einfach was weitergeben konnte und jemanden dabei unterstützen, einfach diese Reise anzutreten.
Genau, und wenn da noch jemand dabei ist, der mit dir jetzt gerne auf die Reise gehen möchte, dann werden wir natürlich auch in den Shownotes deine Kontaktdaten nochmal verlinken.
Gerne, gerne.
Das war mein Gespräch mit der wundervollen Laura Dabba. Ich hoffe, du konntest für dich ein paar wertvolle Impulse mitnehmen. Ich glaube, du kannst jetzt erahnen, wie wichtig es ist, die Energie von Fülle in dein Leben einzuladen. Finanzielle Selbstbestimmung ist ein riesiger Schritt in Richtung Freiheit. Und genau die brauchst du, um deine Reiseträume wahr werden zu lassen. Also, fang klein an, setz dich mit deinen Finanzen auseinander, oder wie ich auch immer gerne nochmal sage, zusammen. Triff bewusste Entscheidungen und dann steht deinem Abenteuer nichts mehr im Weg. Falls du gerade spürst, dass da mehr für dich möglich ist, aber du dich blockiert fühlst, sei es durch Geldsorgen oder durch Unsicherheiten und Ängste, wirklich für deine Träume loszugehen, dann lass uns bitte sprechen. Mein Coaching ist genau für Menschen wie dich. Menschen, die sich nach Freiheit sehen, beim Pilgern ihre Träume klar vor Augen hatten, aber nicht wissen, wie sie jetzt dorthin kommen. Gemeinsam bringen wir Klarheit in deine Wünsche, lösen Blockaden und finden die nächsten Schritte, die dich wirklich weiterbringen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir auch gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Das hilft mir unglaublich weiter, noch mehr Menschen zu erreichen. Und schreib mir auch gerne auf Instagram unter Pilgerzauber, was du aus dieser Episode so mitgenommen hast. Und jetzt hopp hopp, geh für dich los, denn du weißt doch, jeder Schritt zählt. Deine Denise.